Was ist denn das für ein Bullshit, dass du als Frau ab 50, 60 nimmer interessant und spannend für die Gesellschaft sein solltest? Also, was passiert denn leicht mit meinem 55. Geburtstag? Habe ich da dann auf einmal das Moderieren verlernt?
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Mein heutiger Gast hat den Opernball moderiert und bei den Dancing Stars mitgetanzt. Die größten Sendungen, die Österreich zu bieten hat. Und sie hat eine Firma gegründet, mitten im Berufsleben. Einfach weil sie einen Bedarf gesehen hat und gesagt hat, ich mach das jetzt. Nina Kraft ist Moderatorin, Unternehmerin und jemand, der andere auf die Bühne bringt. Wörtlich. Mit ihrer Speaker-Agentur kuratiert sie Köpfe für Events, bei denen Mehrwert kein leeres Wort ist, sondern das einzige Kriterium, das zählt. Wir reden heute darüber, wie man 20 Jahre vor der Kamera steht und trotzdem nicht anfängt, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Über Druck, über das, was Professionalität wirklich kostet, über eine Medienbranche, die Frauen mit Erfahrung ausdünnt, während sie gleichzeitig so tut, als wäre das normal. Und über einen Satz, den sie ganz beiläufig sagt und der länger bleibt. Es reicht, was du bist. Weißt du eigentlich, welches Potenzial ein Podcast für dein Business haben könnte? Bist du schon Podcast-ready oder fehlt nur ein bisschen was? Wenn du 5 Minuten hast, dann würde ich dir meine KI-Analyse dazu empfehlen. Rauskommen tut ein personalisierter Report, der genau auf dich zugeschnitten ist. Du brauchst keine Kreditkarte, du wirfst kein Geld ein. Wenn dich das interessiert, dann schau auf podsignal.theangryteddy.com und natürlich findest du den Link auch in den Shownotes. Nina, schön, dass du da bist. Hallihallo.
Ja, danke für die Einladung.
Ehrlich gesagt, freut mich das.
Dass wir zwar wieder mal zusammenkommen, weil, was ja viele nicht wissen, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, wie ich meinen Master gemacht habe in Marketing und Management, warst ja du sowas wie mein Vortragender. Und jetzt sitzen wir da.
Genau. Kommt dann nachher noch dazu, gibt einen zweiten Anknüpfungspunkt. Okay. Ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Dass es viel zu wenig Gelegenheiten gibt, dass man sich eben mal so zusammensitzt und ehrlich redet. Mir kommt vor, es muss alles nur mehr schöner, glänzender, glamouröser sein in der Medienwelt und dass man sich einfach mal zusammensitzt und sich auf ein Gespräch einlässt, wo man weiß, ja, das geht jetzt da mal in die Tiefe, das freut mich.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Leider wird's ein bisschen echter. Kommt's aber von euch am hohen Ross, da rede ich für meine Branche, da rede ich für Moderatorinnen und Moderatoren. Hey, wir machen keine Operation am offenen Herzen. Wir versuchen Menschen zu erreichen und das sollte uns immer mal wieder bewusst werden.
Du rennst offene Türen, ne? Im zweiten Anknüpfungspunkt muss ich jetzt nur kurz bei laufendem Mikrofon auflösen.
Schieß los.
Das waren deine Beginnzeiten damals bei LT1. Da hattest du einen Kollegen, den Georg Hochriedlinger.
Ja.
Der hat 2 Steck über mir gewohnt.
Ah, wirklich? Das heißt,
wir sind uns im Stiegenhaus öfter über den Weg gelaufen.
Super.
Genau.
Und ja, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Aber ja, schau.
Beim Nachdenken.
Ich habe die erst bei dem akademischen Part,
genau,
die wahrgenommen, weißt
du? Auf der Bühne.
Genau.
Du hast jetzt noch was anderes gesagt. Alles muss glamourös sein, alles muss halt irgendwie aufgebauscht sein und so weiter. Das erwarten wir jetzt von einer ehemaligen Opernball-Moderatorin vielleicht nicht, weil ich meine, das ist ja der Inbegriff von genau dem, was du da jetzt gerade gesagt hast. Wie passt das zusammen?
Nach außen ist ja der Opernball wirklich ein absolutes Spektakel. Und wenn man so vor dem Fernseher daheim sitzt und sich das anschaut, dann ist ja das wie eine Fantasiewelt. Also das ist ja eine Welt, die eigentlich nur für einen Abend lang existiert. Aber ganz ehrlich, wenn man dort ist, die Leute haben wirklich Spaß. Es sind auch nicht nur die oberen 10.000 dort, wie meine Oma sagen würde, ja, sondern da sahen einfach ganz normale Menschen, die sich das Geld zusammensparen und sagen, wir gehen jetzt am Opernball, wir ziehen uns schön an, wir genießen den Abend. Und die haben einfach dort die Zeit ihres Lebens. Die tanzen, bis die Schuhe auseinanderfallen. Auch das habe ich gesehen, wie am Opernball war. Und haben einfach eine gute Zeit. Und ich finde, das ist absolut legitim. Im Fernsehen ist es eine Inszenierung. Es ist wie ein Theaterstück. Mhm. Aber man darf nicht sagen, alle, die am Opernball gehen, machen da nur Show. Sondern das sind echt ganz normale Gäste wie du und ich, die ihr Gaudi haben wollen. Und ich finde, hey, dann kann man doch einmal dorthin gehen. Und das ist dann ein echtes Leben für die. Ja. Das ist Spaß.
Jetzt bist ja du, das ist jetzt schwierig, wie sage ich das jetzt, so, dass es nicht frech rumkommt.
Sag's, wie es ist.
Du bist halt eine Zeitl im Geschäft. und selber, wir kommen jetzt nachher dann auch dazu, was sich aktuell so bei dir tut, aber du hast so ungefähr 1500 Mal steht drinnen in einer Presseaussendung von dir moderiert. Jetzt sitzt auf der anderen Seite. Juckt es dich, dass du jetzt irgendwie das Ruder übernimmst oder bist froh, dass du jetzt zurückklären kannst und dich da durchführen lässt?
Du, es ist schon ein Risiko, ganz ehrlich. Ja. Ich habe mir so gedacht, heute sitze ich bei dir im Podcast und morgen moderiere ich einen großen Event in Wien im Museumsquartier und irgendwie fühle ich mich in der Rolle morgen schon wohler, wenn ich die Kontrolle habe.
Mhm.
Aber gleichzeitig ist es auch total befreiend, weil ich habe mir keine Gedanken über die Fragen machen müssen. Und dass mir irgendwas einfällt zu deinen Fragen, von dem gehe ich jetzt einmal aus.
Na gut, du bist ein bisschen trainiert.
Aber nein, es ist voll schön und natürlich es ehrt einen auch, wenn wer anderer was von mir wissen will, weil normalerweise wie ich was von den Leuten wissen.
So ein bisschen tiefer gefragt. Jetzt bist du gewohnt, dass du so irgendwie den Raum hältst.
Mhm.
Und jetzt musst du ihn gerade nicht halten. Macht es irgendwie in dir was? Mir geht es jetzt darum, so ein bisschen dieses, wie tickt die Nina ein bisschen außer zu kitzeln?
Ja, das Spannende ist, wenn ich interviewt werde, dann denke ich natürlich schon auch an das Handwerk. Ja? Wie interviewt jemand den anderen? Und ich schaue mir da dann ganz viel ab.
Okay.
Wenn ich in Interviews bin, dann denke ich mir, ja, gute Frage oder gute Herangehensweise. Also mir taugt es gerade zum Beispiel, dass du gefühlt gar nicht an deinen Fragenkatalog hältst, sondern eine Antwort ergibt die nächste Frage und so weiter und so fort. Und das macht einen guten Moderator, einen guten Reporter und Interviewer aus.
Sag's weiter.
Ja, wirklich. Und das ist so, ich habe einfach einen extremen Respekt vor Menschen, die das kennen und die das machen.
So, auch wenn man so in deine eigene Erzählung reinschaut, die du da eben so zu dem, was du tust, erzählst, kommt dann auch vor, dass du eher zufällig dazu gekommen bist. Jetzt glaube ich irgendwie, wir haben vorher gerade darüber geredet, dass wir beide irgendwie systemischen Coach im Hintergrund haben, den unterschiedliches Leben.
Mhm.
So ganz an den Zufall glaube ich nicht mehr. Ich glaube jetzt nicht an das große Schicksal, das da und dass eh alles irgendwie schon fertig ist. War es wirklich so, red, ob es das rausbringt, war es im Rückblick wirklich ein Zufall oder hast du schon irgendwie jetzt so eine Logik erkannt in deinem Leben, warum du jetzt dort bist?
Also ich glaube, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen sprechen muss.
Okay.
Und ich kann dir versprechen, dass ich bis zu meinem 17., 18. Lebensjahr nie daran gedacht hätte, Moderatorin werden zu wollen. Jetzt so wirklich, also als Berufswunsch.
Mhm.
Das war mir überhaupt nie in den Sinn gekommen, weil ich war nicht die unbedingt das Bühnenlicht in der ersten Reihe haben wollte. Ich weiß, dass mich das immer gereizt hat. Also das hat schon was gehabt für mich so, vom Feeling her. Aber ich war sicher nicht das lauteste Kind. Ich war auch sicher nicht in der Schule die jetzt gesagt hat, wenn eine Tanzvorführung ist, so wie das halt in der Schule oft einmal ist, ich muss da ganz vorne stehen und den Lied geben. Das war's nicht. Das war's nicht. Und ich bin ja gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, eine gewisse Sendung zu moderieren. Okay. Ja? Bei LTR1.
Okay.
Und ich habe einfach mein ganzes Leben lang immer Ja zu Möglichkeiten gesagt. Immer. auch wenn ich mir im Nachhinein manchmal in die Hosen gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du wieder zugesagt. Aber ich habe ja gesagt und habe mir gedacht, um die Ausführung kümmern wir uns später. Und ehrlich gesagt ist mir das aufgegangen.
Wo hast du das her? Weil ich meine, Angst, Sicherheit, lebt jeder von uns ein bisschen anders. Du sagst selber gerade, du hast den Toten gemacht. Das kann ja auch dazu führen, dass Leute sagen, nein, mache ich nicht. Warst du immer schon die Mutige oder was hat dich da hingetrieben?
Ich habe in meinem Elternhaus nie Druck verspürt, irgendwer sein zu müssen oder irgendwas kennen zu müssen oder irgendeinen Beruf erlernen zu müssen. Mir ist wirklich alles offen gestanden und da rede ich jetzt nicht von finanziellen Mitteln, sondern von Kreativität ausleben, ja, wirklich so Passion und das da, was man da möchte. Das hab ich habe immer alles ausprobieren dürfen und habe halt auch immer gewusst, hey, wenn es das nicht ist, wird nie irgendjemand von meiner Familie, und ich sage jetzt immer, bis zu einem gewissen Alter ist man einfach familiengeprägt, sagen, du hast es verbockt. Und zu wissen, es gibt kein, du hast das verbockt, hat mir alle Möglichkeiten gegeben.
Also das ist tatsächlich so dieses Urvertrauen aus der Familie, das dann irgendwie ja, dich beflügelt hat.
Ich habe einfach gewusst, ich werde geliebt, ganz egal, ob ich jetzt einen dreifachen Doktor habe oder irgendeinen handwerklichen Beruf ausübe. Es ist ganz egal. In meiner Familie geht es nicht darum, wer wie viel Geld verdient. In meiner Familie geht es nicht darum, wer wie oft und wie viele Sekunden sein Gesicht in die Kamera hält. Es geht, und das klingt immer so kitschig und so abgedroschen, aber von dem bin ich überzeugt, es geht bei uns darum, wie man ist.
Und jetzt bist du damals keine 18,
ja.
Irgendwie gehst vor die Kamera. Jetzt stehst du das erste Mal dort. Und so ist irgendwie was tun. Ich gehe davon aus, es gab ein bisschen Vorbereitung und dann ist man da. Wenn du jetzt so zurückschaust mit Jahren an Erfahrung hinten nach, was für ein Bild hast du da von der Nina von damals?
Das Gute ist, dass ich immer unterschätze, was die Reichweite anbelangt. Also LT1 war für mich die beste Spielwiese, die es für einen Moderator LT1 war für mich die beste Spielwiese, die es für einen Moderator geben kann. Ich habe mich dort ausprobieren können. Und auch dort hat es keine Erwartungshaltung gegeben. Es hat niemanden gegeben, keinen Regisseur, der dann gesagt hat, etwas ist falsch, sondern ich habe einmal so sein können, wie ich wollte. Und das habe ich halt einmal dann. Und durch dieses Probieren habe ich ja auch meinen Stil vor der Kamera erst einmal finden können.
Das waren die Bilderstürme, oder?
Ich habe mit Campus TV angefangen. Campus das war TV, okay. Eben ein Studentenmagazin. Und ja, wir waren alle so jung, wir waren alle so fast ein bisschen naiv, auf eine positive Art und Weise. Und da war der Kontrast natürlich zum ORF ganz was anderes. Also dort gibt es halt kein sich ausprobieren. Und dort gibt es ja einen Regisseur, der eben auch sagt, etwas ist falsch. Und der Kontrast war ehrlich gesagt heftig.
Bleiben wir da drauf. Jetzt kommst du jetzt von der Probierstube, ich will jetzt nicht sagen geschützten Werkstätte, aber halt aus, wie du selber gerade gesagt hast, aus einem geschützten Rahmen und dann kommst du so in dieses High-Performance-Umfeld, das man halt, ich kenne in ORF nicht, keine Ahnung, wie das dort wirklich abläuft. Und es kommt halt genau das erste Mal dieses, das ist falsch oder es kommt Kritik oder es läuft halt nicht mehr so locker durch, wie es vorher durchgelaufen ist. War da so ein Punkt, wo du gedacht hast, da pfeife ich drauf, weil das interessiert mich nicht?
Ja, ich habe mit dem ORF einfach eine riesige Chance gekriegt, die ich eben auch wieder wahrnehmen wollte. Aber natürlich habe ich gemerkt, wir sind da jetzt auf einem anderen Level und ich würde nicht einmal sagen, ein anderer Level an Professionalität, weil auch LT1 und Regionalfernsehen kann eine irsinnig hohe journalistische Arbeit leisten.
So wollte ich das jetzt nicht verstanden.
Nein, aber das ist mir schon wichtig zu sagen, weil manchmal wird das so auch wieder Regionalfernsehen, aber nein, das ist schon echtes Fernsehen. Und in Wahrheit, es kochen alle nur mit Wasser. Und beim ORF war es halt dann einfach so, dass sehr viele Menschen ein Bild von was haben, wie eine Sendung zu sein hat, weil sie vielleicht schon seit Jahren so war und man das halt einfach so macht. Und weil natürlich im ORF schon eine Rolle spielt, wir sind öffentlich-rechtliches Fernsehen, wir haben einen gewissen Bildungsauftrag, wir haben eine gewisse Zielgruppe, wir haben eine Zuschauerschaft und die sieht halt gerne, hört halt gerne dies und das. Das sind Fragen, die haben wir uns bei LT1 nicht gestört. Wir haben einfach gemacht, wir haben getan und wenn es gut angekommen ist, haben wir uns gefreut, aber wir sind nicht mit einer Strategie eingegangen, irgendetwas müssen wir jetzt genau so inszenieren, damit es bei den Leuten ankommt.
Mhm.
Das ist der Unterschied. Weder das eine noch das andere ist schlecht, das ist einfach nur anders.
Was sich bei mir jetzt gerade so einfach im Reden so immer wieder verfestigt und hat schon immer wieder irgendwie die Drucksituationen nicht vielleicht gesucht, aber sie haben sich immer wieder ergeben. Also so Druck ist jetzt was, das ist da nicht fremd. Und so bei jedem Statement, das bis jetzt irgendwie gekommen ist, hast du halt dann irgendwie was Positives dran gesehen.
Ja.
Ich tick anders. Also ja, bei mir darf auch mal was Scheiße sein. Und komm auch so in österreichischer Manier da, dann und wann in Zudern.
Ja.
Das hätte ich bei dir jetzt irgendwie nicht wahrgenommen. Trotzdem glaube ich, dass Druck bei jedem einmal irgendwie negative Reaktionen oder ein ungutes Gefühl oder was auch immer auslöst. Was sind deine Strategien, mit diesem Druck umzugehen?
Da komme ich auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist keine Operation am offenen Herzen. Wir machen Fernsehen oder Moderation. Wir unterhalten Menschen, wir berühren Menschen im besten Fall. Wir bieten etwas an den Menschen. Aber wenn es ausgegangen und nie mehr an das denken, was ich gerade gesagt habe, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und sich das bewusst zu machen, in eine Vogelperspektive zu gehen und zu sagen, hey, bei mir geht es um gar nichts. Es geht wirklich um gar nichts.
Mhm.
Das ist irgendwie total befreiend. Und lustigerweise zum Thema Druck. Ja, ich habe die größten Sendungen im ORF moderiert. Opernball gehört zu den größten Sendungen. Auch jede Sendung oder jeder Event, der danach gekommen ist, wo ich gemerkt habe, es fängt jetzt ein wenig so zum Flattern an, habe ich mir gedacht, hey, du hast einfach in Opernball moderiert mit weiß ich nicht wie viele Millionen Zuschauern.
Mhm.
Du hast bei Dancing Stars tanzt, was auch zu den größten Sendungen Österreichs gehört. Um was geht's jetzt?
Das ist was bei mir, also jetzt ist mein Publikum deutlich kleiner wie deines, aber ich habe, also diesen Gedanken kenne ich, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Vortrag irgendwo habe und weiß, da kommen jetzt 200 Leute, was doch für mich nach wie vor beeindruckend ist, wenn da irgendwie 200 Leute vor mir sitzen, dann weiß ich auch, es gab welche, die größer waren, wo halt 500, 800, 1000 gesessen sind. Weniger nervös bin ich trotzdem nicht. Also kommt das einfach mit der Zeit oder wo?
Weißt du, was mir hilft? Vielleicht hilft es auch dem ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin. Ich nehme den Fokus weg von mir.
Mhm.
Wenn ich moderiere, es geht nicht um mich, es geht um alle anderen auf dieser Bühne, es geht um den ganzen Raum. Ich will die Menschen, die da neben mir stehen oder die Interview gut darstellen lassen. Ja? Ich will, dass sie die wohlfühlen. Ich will, dass sie in dem Raum eine gute Energie bildet, dass die Leute ausgehen, dass vielleicht einmal nach einer harten Woche oder nach privaten Schicksalsschlägen einmal wieder gelacht haben. Und wenn ich an Mehrwert denke für andere, komme ich weg von meinem egozentrischen Weltbild und denke mir auch, ich habe nicht nervös zu sein. Es geht um die anderen. Es kommt keiner wegen der Nina Kraft Show, weißt? Also wenn ich wo moderiere, ich führe durch eine Veranstaltung, bin der rote Faden, aber kein Mensch kommt, um die Nina Kraft zu sehen. Ich darf da was machen, ja? Ist eine gewichtige Rolle. Aber ich bin nicht der Mittelpunkt der Erde und nicht der Mittelpunkt des Events. Und das holt mich dann eigentlich immer ganz gut runter.
Gibt es so das Vorurteil, da kommt jetzt die Moderatorin, ist sicher egozentrisch und so weiter?
Und wenn es so wäre, sagt man das keiner ins Gesicht.
Okay, wir vertiefen es.
Nein, aber also, da kann man jetzt schon mal sagen, es gibt sicher in der Branche Personen, denen es mehr um sich selbst geht.
Mhm.
Auch das, es ist ein Konzept, weißt? Es ist ein Selbstkonzept. Wenn man sagt, ich bin der Star und ich werde auch gebucht, weil es mein Name ist. Ja, ja, dann natürlich hat die Person diese Rolle zu erfüllen beim Event.
Mhm. Das gibt uns ja die perfekte Brücke zu dem, was du jetzt Durst vorhast, noch dir dazu holst.
Ja.
Du willst anderen Menschen Raum geben.
Mhm.
Das machst du auf der Bühne, das machst du in der Moderation, das ist jetzt auch so ein bisschen das Narrativ, das uns so bis jetzt auch durch das Gespräch folgt.
Mhm.
Und jetzt stehst du auf einmal da und sagst, okay, ich vermittle Speaker, ich schaue, dass genau diese Speaker die Bühne kriegen.
Mhm.
Warum?
Mir ist einfach in den letzten Jahren aufgefallen, dass so dieser klassische Entertainment-Faktor von den Events, wie man es halt so früher ein bisschen kennt hat, ja, da macht man nur eine Jonglage, Act und dann nur irgendein Zauberer und irgendwelche Dancer und so weiter, das ist zurückgegangen. Mhm. Also man merkt einfach jetzt bei Events, Mehrwert ist gefragt. Die Unternehmen machen Veranstaltungen und wollen, dass das Publikum irgendwas mit nach Hause nimmt, irgendeine Inspiration, irgendeine Idee. Und da war halt die Nachfrage nach Speaker immer groß und oft hat es geheißen, kannst du nur irgendwen vorschlagen zur Moderation dazu. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich mache das jetzt einfach, ich stelle das auf professionelle Beine.
Mhm.
Und habe mich da auf Zukunftsthemen spezialisiert. Es geht um Innovation, es geht um KI, es geht um Gesundheit, es geht um Leadership. Und habe da Leute zusammengesucht, die alle schon mal auf der Bühne erlebt habe und die alle mich selbst einfach echt massiv begeistert haben. Und biete die jetzt an, weil ich gemerkt habe, die Kunden, die Veranstalter, die wollen auch nicht einfach so ins Blaue hinaus wen buchen, weil darfst du nicht vergessen, durch Social Media und Co., jeder kann ja eine Personal Brand, eine Marke aufziehen. Und wenn wer smart ist, was das Technische anbelangt, dann bringt er das auf ein Level der Exzellenz.
Mhm.
Nur, der hat einen mega Auftritt. Aber was ist im echten Leben?
Mhm.
Der hat einen digitalen Auftritt, das mit die Ohren schlackerst. Und dann geht er auf eine Bühne und du bist fast ein bisschen enttäuscht. Habe ich euch schon erlebt. Und ich drehe das Ding um. Ich nehme nur Leute und empfehle nur Leute, wo ich weiß, ich habe keinen Bauchweh, wenn die einen Auftritt haben. Das funktioniert, das Publikum geht mit, das Publikum ist begeistert, der Kunde ist begeistert, die sind menschlich in Ordnung, die sind fachlich in Ordnung. Und das sind nicht viele, das sind momentan 10, 11, es sind sehr viele Anfragen gerade, aber ich würde das Ganze sehr bewusst kuratiert und klar halten.
Mhm.
Und das sind Leute, wo ich der Meinung bin, die haben die Bühne wirklich verdient.
Jetzt ist es natürlich mit, du stehst mitten im Berufsleben, jetzt kommt da auf einmal wieder ein neues Unternehmen daher mit, natürlich fügt es sich gut ein in die Dinge, die du sonst auch gemacht hast. Aber das ist ja nicht schon wieder nicht die sichere Variante, weil ich meine, sowas, ich wünsche dir alles Gute und bin mir auch sicher, dass das gut funktioniert wird. Und nur weil ich mir sicher bin, heißt es nicht, dass es halt wirklich sicher ist. Warum tut man das dann so in der Mitte des Lebens nur mal ein Unternehmen gründen?
Also Sicherheit, wo hast du denn das halt?
Ne?
Wo? In welchem Job? In welcher Branche? Überhaupt gar nicht. Weißt du, wo ich Sicherheit habe? Ich weiß, dass wenn alles den Bach runtergeht, auf der Straße finde ich 5 Steiner und mit denen werde ich irgendwas bauen. Das ist Sicherheit. Dass die Agentur vielleicht nicht so funktioniert, das kann alles sein. Es kann auch sein, dass ich morgen nicht mehr bucht werde. Warum auch immer, selbst als Moderatorin. Es kann alles sein. Aber das, was ich einfach an jeden wünsche, wurscht ob selbstständig oder unselbstständig, dass man weiß, hey, mir wird was einfallen. Ich werde selbstständig einen Weg finden. Und ich weiß, ich werde immer irgendeinen Weg finden, Geld zu verdienen. Ob das viel Geld ist, ob das wenig Geld ist, ob das so viel ist, dass man halt einfach in Ordnung leben kann, das ist ganz egal. Aber das ist das Spiel des Lebens.
Naja, und bin schon bei dir und bin selbstständig. Also dementsprechend kann ich mit unsicheren Zeiten, die es ja nicht zu wenig gegeben hat in den letzten Jahren, schon ein bisschen was anfangen. Nur was ich halt trotzdem so, wenn man über die Gesellschaft, was auch immer man da jetzt irgendwie ausnehmen will, drüber schaut,
wenn ich jetzt meiner Frau sagen würde, du mach dich selbstständig, die wird vor Angst vergehen.
Mhm.
Du gründest das nächste Unternehmen, da gibt es ein Mindset dahinter.
Ja, schau, ich habe ja eine super funktionierende Firma. So, die habe ich über 20 Jahre aufgebaut, weil ich war ja nie angestellt in dem Sinne. Also ich kenne ja nur die Selbstständigkeit. Das heißt, ich weiß, woher kommt mein Geld im besten Fall von meiner Tätigkeit als Moderatorin. Ja? Dass man sich natürlich denkt, du als Frau, man wird auch vielleicht irgendwann einmal nicht mehr so interessant sein. Das sind natürlich Gedanken, die man hat. Und gleichzeitig muss ich mir dann aber auch selbst ein bisschen in den Hintern treten und muss man selbst sagen, woher kommt der Gedanke überhaupt? Ich meine, was ist denn das für ein Bullshit, dass du als Frau ab 50, 60 nimmer interessant und spannend für die Gesellschaft sein solltest? Also was passiert denn leicht mit meinem 55. Geburtstag? Habe ich da dann auf einmal das Moderieren verlernt? Oder nein, es ist genau das Gegenteil. Bei einer Frau, bei einem Mann, mit der Erfahrung, mit der Lebensweisheit, ja, du wirst ja immer besser.
Mhm.
Also was ist das für ein Narrativ? Und ich sehe es ja im ORF, die Frauen werden beseitigt.
Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich dich dazu fragen möchte oder nicht, aber weil du hast jetzt selber das Stichwort geliefert. Mir ist es jetzt wieder aufgefallen, dass ich so überhaupt kein Bewusstsein für das habe, was du gerade erzählt hast, dass das als Frau tatsächlich ein Thema ist. Ich komme in ein gewisses Alter, ich habe nie darüber nachgedacht, könnte es bei mir sein, dass ich irgendwie mit 55 weniger wert sein konnte wie mit 40.
Das denkt der Mann nicht, oder?
Genau, und darum will ich da jetzt drauf gehen, weil erstens will ich dem Thema einen Raum geben und zweitens interessiert es mich wirklich, welche Gedanken sind da jetzt bei dir zu diesem Thema da, weil es ja offensichtlich das Problem ist. Ich meine, es wird gerade ein Pensionsantrittsalter verlängert für Frauen und die Halbwertszeit jetzt in gewissen Berufssparten ist offensichtlich kürzer wie bei einem Mann. Das passt ja nicht zusammen.
Es ist einfach traurig zu beobachten, wie da bekannte Fernsehgesichter teilweise auf echt unschöne Art und Weise verabschiedet werden und es keine Begründung dazu gibt. Weißt? Weil ein Fernsehsender muss sich auch immer wieder neu erfinden. Das ist mir vollkommen klar. Und wenn ein Gesicht in gewisser Weise, und das klingt jetzt voll hart, aber wenn ein Gesicht ausgedient hat, ja, weil man sagt, vielleicht passt der Stil nicht mehr, dann ist das ein Argument, ja? Weil eine Marke eliminiert auch Produkte aus dem Sortiment, weil sie vielleicht nicht mehr passen. Ja? Aber nicht mehr passen, wofür? Das ist für mich die Frage, weil eine Moderatorin mit 55 oder 60 Jahren passt dann vielleicht nicht mehr für eine jugendliche Sendung. Ja, das ist für mich vollkommen klar. Aber sie hat nur auf einem anderen Ort einen Mehrwert zu bieten und eine Berechtigung. Und das finde ich so komisch, dass das gar nicht berücksichtigt wird. Hey, die passt jetzt vielleicht da nicht mehr, aber wir konnten ja schauen, dort und dort wäre es doch super passend. Sondern es ist einfach ein Wiederschauen und teilweise wird halt nicht einmal mit einem gesprochen, was ich jetzt so aus den Medien verfolgt habe. Ich habe mit keiner der Dame persönlich gesprochen. Das ist halt bitter. Und gleichzeitig auch für mich trotzdem der Reminder, sich selbst halt auch immer wieder neu erfinden. Und das ist genau das, was ich jetzt gemacht habe mit meiner nächsten, zweiten Firma, dass ich sage, okay, es gibt auch was, wo ich nicht vorne stehen muss. Und es ist trotzdem Business. Und ehrlich, wenn ein Speaker von mir gebucht wird, freue ich mich genauso, echt Hand aufs Herz, genauso, wie wenn ich selbst gebucht werde. Und da geht es mir nicht ums Geld, sondern darum, dass ich der kriegt eine mega Gelegenheit.
Jetzt kuratierst du da und kuratieren heißt ja, du machst eine Vorauswahl und das hat halt dann deine Handschrift. Du wählst die Menschen aus, du hast das eh vorher schon gesagt, da gibt es halt ein paar so Dinge. Was ist denn so die harte Grenze? Weil Speaker gibt es genug. Also ich brauche nur auf LinkedIn schauen, werden wir in den nächsten 5 Minuten 20 dieser Herrschaften begegnen. Kommt man vorstellen, dass die nicht alle passen bei dir?
Nein, es sind einige Kriterien, die ich jetzt so für mich gesammelt habe, die erfüllen müssen. Also Berufserfahrung.
Mhm.
Ich habe es mit mindestens 3 Jahren, und da meine ich jetzt wirklich auf der Bühne, also mindestens 3 Jahre auf der Bühne, festgemacht. Die meisten sind schon seit über 10, 15 Jahren auf der Bühne. Mir ist das Thema wichtig. Ich möchte halt nur Themen bringen, die nicht schon auf jeder Bühne einmal durchgewurschtelt worden sind, sondern einen gewissen Innovationscharakter haben. Also so, dass auch so Eventgeher, die viel unterwegs sind, das Gefühl haben, boah, das, so habe ich das noch nie gesehen.
Mhm.
Sowas ist mir wichtig. Professionalität, der muss einfach ja, im Vorfeld professionell abzuwickeln sein und auch vor Ort mit dem Kunden professionell umgehen. Und für mich ist einfach dieser menschliche Faktor wichtig.
Was meinst du damit genau? Weil menschlich kann ja viel sein.
Ich mag keine Speaker, die nur Speaker sind, damit sie gesehen werden.
Mhm.
Für mich ist eine menschliche Qualität, wenn sie jemand auf die Bühne stellt, Speaker ist und sagt, mein Thema soll irgendwem von euch was bringen. Irgendwie geht dieses Thema, das kommt immer wieder auf bei uns jetzt seit dem Gespräch, aber
ja.
Du spürst es. Du spürst es, ob jemand auf der Bühne ist, weil er sie einfach so mega gut findet und sie gern am liebsten jetzt selbst im Spiegel auch nochmal zusätzlich anschauen würde auf der Bühne. Oder ob es denen um was geht, ob es denen um eine Message geht, ob es denen um Information, Aufklärung, Gedanken, Impulse geht, das merkt man.
Mhm. Nicht angesprochen tatsächlich, aber es passt gerade super dazu. So ein Satz von dir, wenn ich mich hoffentlich nirgends verschaut habe.
Ja.
Professionalität ist die Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen, hätte ich da jetzt zu dir im Kopf. Das ist ein cooler Satz, kann man, glaube ich, viele von uns unterschreiben. Was ist denn der Preis dafür?
Ja, Druck. Under pressure. Ich bin auch under pressure, wenn ich weiß, dass ein Speaker von mir einen Auftritt hat. Wenn ich eine Empfehlung ausspreche, sprich für eine Person, übernehme ich Verantwortung, dass die Person dort passt. Der Speaker geht hin, übernimmt Verantwortung, dass das Publikum in gewisser Weise das zum Hören kriegt, was es hören möchte.
Mhm.
Also das heißt, du hast auf der ganzen Reihe nur Erwartungen zu erfüllen.
Ja.
Und das erzeugt Druck, ja. Weil ich zermartert mir wirklich den Kopf, wer passt dorthin.
Mhm.
Und es ist mir einfach nicht wurscht, wann der Vertrag unterschrieben ist. Und man darf nicht vergessen, bei Speaker-Honorare, und ich weiß nicht, wie bekannt das schon ist, aber ich meine, wir reden da von Beträgen im 5-stelligen Bereich, ja. Und da geht's auch finanziell um was.
Ja.
Und dann denke ich mir, hey, der muss einfach passen. Und darum bin ich so heikel, was die Auswahl anbelangt. Und darum will ich nur mit Leuten zusammenarbeiten, die ich kenne, weil ich heure das selbst nicht aus, wenn ich wen verkaufe.
Ja, ich verstehe
und
schon.
Nicht weiß, was dort passiert auf der Bühne, gell?
Wenn man sich jetzt so deinen Lebenslauf anschaut, wir sind da ja eh schön durchgegangen, dann sieht man da jetzt irgendwie dem, was wir besprochen haben, auch was ich mal so ein bisschen gesucht habe zu dir, kommen jetzt keine großen Lücken irgendwo auf.
Mhm.
Hat es so eine Phase gegeben, in der es nicht so funktioniert hast, wie es gern funktioniert hättest?
Ich habe immer wieder nicht funktioniert. Aber auch das ist Professionalität, dass ich das nicht dem Publikum in dem Sinn spüren lasse. Ja? Ja. Also nicht am Publikum auslassen, nicht am Kunden auslassen. Aber brauchst du nicht denken. Ich habe genug Fernsehsendungen gehabt, wo ich 5 Minuten vorher nur geweint habe.
Mhm.
Und dann nur irgendwie in der Maske nur schnell was richten, weil wir alle haben persönliche Krisen, private Themen hinter uns bringen müssen. Und die wird es auch immer wieder geben. Auch da bin ich Realist und sage, hey, irgendwas ist immer.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt war es dann für mich oft ganz, ganz schön, das zu machen, was ich einfach lieb. Und das ist die Moderation. Und das hat mich dann auch immer wieder aufgebaut. Aber hey, war also multiple Krisen. Ja, ganz, ganz normal halt. So, ja. Wie wir es alle haben. Und auch die Corona-Zeit war für einen Selbstständigen eine Horrorzeit.
Mhm.
War, also,
war überschaubar lustig. Ja?
Wir wollen jetzt nicht die alte Zeit aufarbeiten, aber wenn du mich so fragst, kann ich da sagen, dass zu der Zeit 2020, wie Corona angefangen hat, es so ausgesehen hat, wie wenn das für mich umsatztechnisch das beste Q1, erstes Quartal, überhaupt werden wird.
Mhm.
Und dann schaltest du den Fernseher ein und es wird ein Lockdown bekannt gegeben und du weißt, dass du die nächsten 3 Monate, ja, weil von dem sind sie dann am Anfang so ein bisschen ausgegangen, keinen einzigen Auftritt haben wirst.
Mhm.
Aber auch da war es dann so, dass ich dann zum Beispiel für den ORF ganz viel drehen habe können. Es hat sich ehrlich gesagt immer irgendwie zum Guten gewendet, aber Panik habe ich genauso gehabt.
Ohne dass wir jetzt ins Detail da zu irgendwas gehen müssen, was sind so die Dinge, die du gelernt hast, wie ziehst du die Tour aus? Also bei mir ist es ja eh bekannt, es steht glaube ich sogar auf der Webseite, bin mir nicht sicher. Also ich habe mein Burnout und meine Depression gehabt und habe aus dem einfach ganz viel gelernt, dass ich einfach wirklich Pausen auch mache.
Mhm.
Wir nehmen das Interview jetzt gerade auf nach einer Woche Urlaub, die nach Ostern war. Also ich bin jetzt da, wo alle arbeiten gegangen sind, bin ich allein Wochen weg gewesen. Undenkbar vor 5, 6 Jahren. Und ich habe null schlechtes Gewissen deswegen. Mhm. Gibt es so einerseits solche Dinge, so einen vermeintlichen Erwartungsdruck, den andere haben könnten, weil das tut man ja nicht. Und auf der anderen Seite, was sind deine Strategien, um mit solche schwierigen Phasen umzugehen?
Also ein soziales Umfeld ist natürlich immer von Vorteil, ein funktionierendes, und über meine Familie habe ich eh schon gesprochen, also diesen Rückhalt habe ich immer gehabt, aber ich bin darüber hinaus auch ein großer Fan davon, sie professionelle Unterstützung suchen zu können, weil also ich habe eine Coachin seit schon 15, 16, 17 Jahren.
Okay.
Und wir haben keine regelmäßige Gesprächsbasis, aber wenn die Kacke am Dampfen ist, weiß ich, es gibt jemanden, der das Ganze von einer professionellen Warte aussieht, ja. Weil du kannst deine Freundinnen zum 100. Mal das Server erzählen, ja.
Mhm.
Aber es wird die nicht so weit bringen, wie wenn du zu einem Coach gehst, zu einem Psychotherapeuten gehst. Oft war es so, also eine Einheit dauert so 50 Minuten.
Mhm.
45 Minuten war nichts. In der 46. Minute habe ich geredet. In der 47. Minute hat sie einen Satz gesagt, der die Sicht auf die Dinge sowas von verändert hat, dass ich mir gedacht habe, danke für die eine Minute überweise ich gern. ich sage das auch allen, ich sage allen, hey, sucht euch Hilfe, ehrlich jetzt. Und das rede ich jetzt nicht so amerikanisch, Mental Health mäßig, sondern Leute, wir haben so gut ausgebildete Personen in Österreich. Und ich weiß, es ist ganz, ganz schwer, an bezahlten Therapieplatz zu kriegen. Aber gerade für Selbstständige, man kann das ja abschreiben und man kann sich da wirklich Hilfe suchen und man muss sie nicht so abgefretten. Abgefretten sagt man in Österreich. Also,
ja, ich würde. Also ich verstehe es.
Ja, du weißt, was ich meine. Ehrlich, da kann man nur investieren in sowas.
Ich hätte das Gefühl, dass es besser geworden ist, so in der Akzeptanz. Also ich habe, wie ich das erste Mal mit einer Therapeutin gearbeitet habe, habe ich mich nicht getraut, dass ich das jetzt offen irgendwie groß sage. Ich meine, ich sage es hier im Podcast, aber ich rede ja nicht durch die Welt und erzähle es an jeden, der es nicht hören will. Heute habe ich da deutlich weniger Problem. Und ich habe es jetzt neulich beim Familiengespräch zu Ostern, sagt meine Frau in einer völligen Selbstverständlichkeit in die Runde eine, und in Daniel, seine Therapeutin, hat uns dann einen Tipp für einen Facharzt gegeben, den meine Frau dann braucht hat.
Mhm.
Wo man dann gemerkt hat, ein paar Leute durchzuckt es gerade bei diesem Wort, und für uns war es einfach so völlig normal, okay, ja, das sind Daniel, seine Therapeutin, wo wir einen Tipp haben. Siehst du da eine Veränderung? Ist es normaler geworden oder ist es immer noch extrem stigmatisiert, das Ganze?
Ich sehe eine Veränderung in die positive, aber auch in eine negative Richtung. Ich fange mal mit der negativen kurz an. Therapie oder psychotherapeutische Unterstützung, Beratung und so weiter, wird man gerade manchmal ein bisschen zu lifestyleig mit TikTok und Co. Aber was diese Diagnosen anbelangt und auf einmal hat jeder ADHS und so weiter, finde ich ganz schwierig. Ich finde es gut, dass man sich hinsetzt und sagt, Leute, auch mir geht es manchmal richtig scheiße. Und was tue ich dann? So wie du mich gerade gefragt hast. Ja? Dann sage ich, ich habe ein Coaching seit Ewigkeiten und bin super happy, dass es die gibt. Da muss man unterscheiden. Ist es quasi so, dass man also zu wem anderen fast schon so sagt, hey, du brauchst ja Therapie. Oder du so, weißt du, das ist so quasi, wenn du nicht gehst, dann bist du ein bisschen komisch. Da finde ich, müssen wir jetzt gerade einmal aufpassen. Das Positive ist einfach wirklich, dass der Zugang auch leichter geworden ist und dass ein Missverständnis geklärt wurde, nämlich, dass nur Menschen einen Psychotherapeuten oder einen Coach aufsuchen, wenn sie kaputt sind.
Ja.
Und ich gehe dann zu meiner Coachin, wenn es mir super gut geht, weil ich mich in der Zeit vorbereite auf Phasen, wo ich mich ja jetzt noch 40 Jahre dann doch auch schon ein bisschen gut kenne, vielleicht wieder ins Flattern komme.
Damit die Fallhöhe nicht ganz so hoch
genau
ist.
Genau so ist.
Eine meiner beliebtesten Abschlussfragen, weil ich ab und zu gern so mit meinem jüngeren Ich sprechen würde. So, wenn du jetzt haben wir die 17-Jährige schon gehabt, gehen wir ein paar Jahre weiter, die 25-Jährige Nina. Wenn du der irgendwie nur mal was ins Ohr flüstern darfst, was war das?
Dass es reicht, was man tut, dass es reicht, was man ist und dass dieses Streben nach höher, schneller, weiter, anders eine vergebene Liebesmühe ist. Du bist du und wenn du für einen gewissen Job, ein gewisses Publikum nicht passt, dann hat es nichts mit dir zum Tor. Woanders passt du super hin.
Das lassen wir genauso stehen. Alle Infos zu dir und natürlich auch Agentur und so weiter, da mal in die Shownotes dazu.
Gerne.
Du bist aber auch nicht so schwer zu finden im Netz. Danke, dass du da warst. Hab mich voll gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben, nach doch ein paar Jahren.
Ja, alles danke, Gute. Daniel. Waren super Fragen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was ausplaudern können.
Ganz sicher.
Danke.
Bevor du gehst, eine letzte Sache. Du willst, dass dir die richtigen Menschen vertrauen. Idealerweise, bevor sie dich jemals getroffen haben. Podsignal zeigt dir, ob ein Podcast dafür ein Werkzeug sein kann. In 5 Minuten mit einer KI-Analyse, die dir einen ehrlichen Report gibt. Und das Ganze ohne Einwurf von Geld. Zu finden ist das Ganze unter podsignal.theangryteddy.com.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.